So, ihr Lieben, wir haben ja alle einen Kopf, mit dem Kopf denken wir, und wir haben viele Gedanken. So, ne? Ich weiß nicht so, ob dir das schon mal aufgefallen ist, das ist dir fast unmöglich, nicht zu denken. So, ne? Irgendetwas schießt dir immer durch den Kopf, du kannst zwar zur Ruhe kommen und du kannst ruhige Gedanken haben, du kannst aber auch stressige Zeiten haben und stressige Gedanken haben, und gerade in dieser trüben Jahreszeit, ich merke das jetzt, dass ich älter werde, ich wurde da auch drin bestätigt vorm Gottesdienst, das war sehr ermutigend, dass ich älter werde, weil ich merkt zum ersten Mal bei mir, ey, ich werde langsam wetterfühlig, ne, so das dunkle Wetter, so, das schlägt mir aufs Gemüt und so weiter. Das ist manchmal so. Und Paulus spricht im Neuen Testament oft von Gedanken und wie man mit Gedanken umgeht und so. Und unter anderem sagt er an einer Stelle, dass wir Gedanken gefangen nehmen müssen unter den Gehorsam Christi. So, und das finde ich sehr interessant, und gerade auch ich, der dann sich immer wieder neu entscheiden muss bei dieser trüben Jahreszeit, sich wieder neu aufzuraffen, neue Energie zu tanken und sowas, sich für das Richtige zu entscheiden, genauso ist es halt, einen Gedanken gefangen zu nehmen. Und ich möchte das mit euch lesen in 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 6. Da steht Folgendes drin. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Gehorsam, Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Das hört sich sehr streng an im ersten Moment, aber wenn wir das ein bisschen auseinanderklamüseln, verstehen wir, es geht hier um etwas Geistliches, um ein geistliches Prinzip. Und das ist total wichtig so. Ich möchte mit euch so ein bisschen hineinschauen, in was für eine Situation Paulus das hineingesprochen hat. Ja, ein bisschen einen geschichtlichen Background geben soll. Ja? Es ist hilfreich für uns, das zu leben, für unser Glaubensleben, das ist richtig. Wir verstehen, okay, ja, ich muss nicht nach meinen Kräften kämpfen, wenn es mir schlecht geht, wenn ich gerade vielleicht miese Umstände habe oder was auch immer, muss ich nicht nach meinen Kräften kämpfen, sondern ich muss mich auf Gott werfen und aus seiner Kraft heraus vorwärts gehen und zu verstehen, okay, er kämpft für mich. Ne? Wir haben gerade gesungen in dem Lied, er hat keinen Gegner. So, warum? Weil ihm niemand gewachsen ist, ist er über allem unser Gott. So, das ist unser Gott. Er ist stärker als alles andere, und genau diesen Gott nehmen wir in unsere Situationen mit hinein und bitten ihn zu wirken. Das ist das, was es ist. Und wenn wir jetzt so ein bisschen diesen geschichtlichen Background anschauen, dann verstehen wir auf einmal, warum Paulus das hier jetzt gerade sagt. Also, lass uns da mal ein bisschen einsteigen. Ja, Korinth war einer der bedeutendsten Städte im antiken Griechenland. Es war eine der bedeutendsten Städte dann auch im Römischen Reich, weil Rom hat das Römische Reich hatte das erobert. Es wurde 146 vor Christus erstmal komplett zerstört, bis Caesar es 44 vor Christus wieder neu erbaut hat. So, das ist so ein bisschen was man zu Korinth weiß. Es war eine Weltstadt, das heißt, es kamen viele Kulturen zusammen, es war ein reger Handelsbetrieb auf den Straßen, also es kamen sehr viele Menschen immer wieder zusammen, und es war richtig überfüllt. Und interessanterweise war in dieser Stadt, waren 2/3 der Einwohner waren Sklaven. Ja, also 2/3. Es war nur 1/3, die nicht in irgendeinem gezwungenen Dienstverhältnis drin stecken, in denen sie sich auch manchmal freiwillig hineingaben, muss man auch nochmal dazu sagen. 2/3 der Stadt waren also Sklaven. Und Paulus spricht genau zu diesen Menschen. Die ganze Stadt hatte den Ruf, nicht nur die Gemeinde, wie wir es wissen aus den Korintherbriefen vielleicht, wenn du den mal gelesen hast, nicht nur die Gemeinde, sondern die ganze Stadt hatte den Ruf, unmoralisch zu sein. So, stell dir mal vor, wenn du in einer Stadt lebst, die diesen Ruf hat, das ist ziemlich unangenehm, glaube ich. Es gab so Sprichwörter wie korinthische Mädchen, was so viel bedeutete wie, diese Mädels sind ohne Moral, die haben keine Grenzen, sind ohne Anstand und so weiter. Das gab so ein Sprichwort, das ging durch die Lande, so, ne? Und immer mit diesem Bezug auf Korinth. Man versteht, dass es nicht gerade gut um eine Stadt steht oder sowas, wenn sie für sowas verwendet wird in einem Namen, so, ne? Also Korinth hatte nicht den besten Ruf. Und da es ja in Griechenland war, ne, in diesem antiken Griechenland, und ich hatte mal das Vergnügen, mal da zu sein, beziehungsweise von dem, was da übrig geblieben ist von Korinth. Das ist nämlich nicht mehr viel. Ne? Also das sind viele, viele schöne Steine, die man sich angucken kann, und hin und wieder kann man noch irgendwo was lesen. Also hört sich nicht so spannend an, aber ist trotzdem spannend, wenn man auf einmal da ist, wo man weiß, dass Paulus war. So, ne? Das ist cool. Das hat was. Aber okay. Wir verstehen, dass Griechenland, das antike Griechenland, war sehr geprägt von der Philosophie. Und wir kennen diese Namen, wir kennen Sokrates, Platon, Aristoteles, wie sie alle heißen. Sie waren durchdrungen von den Denkweisen der Philosophen. Und ich hatte mal vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, das heißt Sophies Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt vielleicht. Das ist ein Klassiker, ein Buch für Jugendliche, glaube ich, um Jugendlichen letzten Endes durch eine interessante Geschichte natürlich Philosophie nahezubringen und ein bisschen die Geschichte der Philosophie zu erörtern. Also wenn man sagt, man möchte jetzt nicht unbedingt gerade einen wissenschaftlichen Wälzer lesen, weil ich habe in der Vorbereitung, hatte ich mir irgendeine Uni-Arbeit rausgesucht. Mir ist fast schwindelig geworden von den ganzen Inhalt, der da drin war. Aber es gibt halt auch vereinfachte Texte und so weiter. Das habe ich mir dann eher zu Herzen genommen. Und es geht auf jeden Fall, wie gesagt, um ein Mädchen, das halt die Geschichte der Philosophie lernt. Und ich wurde sehr hellhörig, als ich über das Vernunftsdenken der Philosophen gehört habe. So, warum wurde ich da hellhörig? Weil andere Übersetzungen, den Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, übersetzen nicht mit überspitzten Gedankengebäuden, dass es die gilt zu zerstören, sondern die Vernunftsschlüsse. Und diesen Zusammenhang zu sehen, war für mich total interessant. Wirklich sehr interessant, weil ich habe diesen Vers immer und immer wieder gelesen und dachte, ja, Vernunft ist doch eigentlich was Gutes. Wir wollen ja auch vernünftig sein, oder? Irgendwie gehört das doch dazu, dass man ein bisschen vernünftig miteinander umgeht und so. Aber als ich dann las über das Vernunftsdenken der Philosophen, dann ist mir auf einmal was bewusst geworden, was Paulus hier eigentlich gerade macht. So, er spricht nämlich genau hinein in das Denken, was gerade vordergründig war in diesem antiken Griechenland. In diesem Denken, was geprägt wurde über Jahrhunderte von Philosophen. Und das ist total interessant. Die Schlachterübersetzung zum Beispiel übersetzt es mit diesem Wirf, die Vernunftsschlüsse zu zerstören. Und ich dachte mir, okay, warum? Und da verstehen wir auf einmal, ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer tauchen und mal schauen, was meint er eigentlich damit? Ja, Vernunft ist was Gutes. Okay. In der griechischen Philosophie der Antike ist der Mensch im Zentrum aller Entscheidungen. Der Mensch für sich alleine, dein Ich, entscheidet letzten Endes darüber, was gut ist und was schlecht ist. Sokrates, Platon und Aristoteles, das war ja immer so der Schüler von dem anderen sozusagen, ne, setzten eine Denkweise ein, die eine lange Zeit währte. Der Mensch müsse sein Leben in ein Gleichgewicht setzen von Lust, ja, Lust ausleben, von der Philosophie zu lernen, also das, Philosophie, das Leben auch zu verstehen, und Naturwissenschaften, hatte Aristoteles noch dazu hinzugefügt. Wenn du diese drei Sachen hast, Lust, Philosophie und Naturwissenschaften, dann nur bist du ein vollkommen glücklicher Mensch. Das ist die Denkweise gewesen. Das ist das, was einen vernünftigen Menschen ausmachte. Und diese Denkweise lebte in den alten Griechen. Die Philosophie wird interessanterweise Logos genannt, was ich sehr interessant fand. Die Erkenntnis daraus über das Leben wurde Logos genannt, das griechische Wort Logos. Ich komme gleich nochmal drauf, ich möchte es nur noch kurz mal hier reinschieben, dass wir das einmal gehört haben. Logos, davon leitet sich unser Wort Logik ab, unter anderem. Einfach nur, dass ihr das mal gehört habt, denn ich komme später nochmal darauf zurück. Ja? Die Erkenntnis des Menschen als Zentrum allen Seins. Es geht nur um mich. Das ist eigentlich das, was unterm Strich steht. Mein Ich steht im Vordergrund. Meine Bedürfnisse steht im Vordergrund. Meine Bildung steht im Vordergrund. Das ist alles das Wichtige. Und genau in diese Denkweise spricht Paulus hinein. Er nimmt eine ganz gängige Denkweise dieser Zeit, die Mainstream-Gedanken, und bringt eine Komponente rein, die Philosophen versuchten zu verdrängen. Denn ihre Aufgabe war es, vom Mythos zum Logos zu kommen. Also weg von dem, es gab immer wieder noch so ein bisschen Bezug dazu, zu dem Göttlichen, aber letzten Endes wollte man sich davon entfernen. Von diesem Mythos-Denken, wie sie es nannten, hin zu einem Erkenntnis Zustand von ich als Mensch. Das ist so die Entwicklung. Vom göttlichen Unerklärlichen weg hin zum nachvollziehbaren Erklärbaren, sozusagen. Das ist das Ziel gewesen. Bei uns Christen soll das Denken also anders sein. Das ist ja das, was Paulus hier sagt. Er sagt, wir sollen diese überspitzten Gedankengebäude zerstören. Und keine überspitzten Gedankengebäude, sondern ganz einfach etwas annehmen für uns, was wirklich simpel ist, wenn man es einmal verstanden hat, nämlich das Evangelium. Zu verstehen, dass wir Jesus gehören. Das ist die Botschaft, die wir brauchen. Das ist die Botschaft, die wir in unserem Leben brauchen. Genau das zeigt Paulus hier. Er kommt vom Gedanken des, wir kämpfen nicht nach Fleisch, wir kämpfen nicht, weil wir aus unserer eigenen Kraft herauskommen. Wir bauen nicht nur auf unsere eigenen Stärken, weil, ganz ehrlich, unsere Stärken sind doch limitiert, oder? Sondern wir müssen hinkommen zu einem Denken von, ich brauche Jesus für mein Leben. Ich brauche Jesu Kraft für mein Leben. So, ja, es bedeutet auch, dass ich meine Entscheidungen treffe. Ja, es bedeutet, dass ich mich in Bewegung setze. Aber ich brauche diese Kraft von Jesus. Ohne das geht's nicht. Und das ist ein wichtiger Gedanke und Paulus ist total wichtig. Und er ist total mutig in diesem Brief und auch mutig von Angesicht zu Angesicht, weil er war ja auch öfter in Korinth, da hat er nichts anderes gesagt. Ich sag mal so, ne, stell dich mal in die Stadt und prangere mal in einem persönlichen Gespräch. Tu es bitte nicht, ja? Also ich aber nur, was man sich mal vorstellt. Aber geh in die Stadt und prangere eine übliche Denkweise an, wo du sagst, die Bibel sagt aber was anderes. Glaub mir, du machst dir nicht nur Freunde. Du machst dir nicht nur Freunde. Und wie gesagt, bitte mach das nicht, ja? Also es gibt bessere Wege, Jesus zu den Menschen zu bringen. Wir müssen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Das müssen wir nicht. Hat Paulus übrigens auch nicht getan, aber er hat die Leute dort abgeholt, wo sie waren, nämlich bei ihrer Denkweise, wo sie gerade drin steckten. Er sagt, wir nehmen alles gefangen unter dem Gehorsam Christi. Und schon in diesem Wort wird uns schnell bewusst, es geht nicht danach, nach unseren Lüsten, nach unserer Philosophie und nach unserer Naturwissenschaft zu leben. Naturwissenschaft ist was Gutes, versteht mich nicht falsch. Aber es geht darum zu sagen, Jesus gehört mein Leben. Und was Jesus zu mir sagt, das ist das, was zählt. Und das ist eine Komponente, die wir freiheitsliebenden Menschen, die wir nun mal sind, die wir gerne alle unabhängig sein wollen und frei sein wollen und so weiter und so fort, ist natürlich eine Sache, die uns sehr schwerfällt. Und im Übrigen, unser Unabhängigkeitsdenken und unser Freiheitsdenken hat eine Wurzel, nämlich dieses griechisch, alte, antike, philosophische Denken, was hineingekommen ist und letzten Endes bauen sich die Philosophien darauf auf, bis wir irgendwann mal beim Humanismus sind, dass nichts anderes sagt, dass der Mensch im Zentrum steht, dass sein Ich im Zentrum steht. Wir sind genau in dieser Denkweise drin, wir sind so geprägt, wir wachsen in diesem Umfeld auf, dass es um uns geht, um unser Wohl. Und es ist auch wichtig, dass es uns gut geht. Versteht mich da nicht falsch. Ich klamüse das noch ein bisschen auseinander. Es geht also darum, dass Christus im Zentrum ist. Wir Menschen werden immer an unsere Grenzen kommen. Wir werden niemals alles erklären können. Albert Einstein hat mal gesagt, in der Religion kommt immer Gott am Anfang aller Überlegungen. In der Wissenschaft kommt Gott immer am Ende aller Überlegungen. So, ja. Das hat er mal gesagt. Ich finde, das ist sehr nachvollziehbar. So, ja. Und mir ist total wichtig, dass ihr Folgendes versteht. Ich will nicht sagen, dass Wissenschaft was Schlechtes ist. Das will ich nicht sagen. Überhaupt nicht. Bloß nicht. Ich bin dankbar für die Wissenschaft. Ich bin dankbar für so viele Erkenntnisse, gerade im medizinischen Bereich. Ich bin dankbar, dass ich die komplexe Welt etwas mehr verstehe. Dass ich verstehe, wie Plattentektonik und so weiter, wie das alles heißt. Es sind total interessante Sachen, ja. Die Wissenschaft ist interessant. Aber für mich steht immer wieder ein Punkt dann unterm Strich. Gott hat etwas komplett Komplexes erschaffen. So, was mein Denken übersteigt, und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ist zu sagen, dass das alles aus Zufall entstanden wird. Das übersteigt mein Denken so, ne? Wenn alles wissenschaftlich erklärbar ist, ich persönlich sehe darin Gott und ich kann Gott nur dafür anbeten und sagen, hey, danke für diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben. Ist total wichtig. Ich glaube, es muss Hand in Hand gehen. Es gibt nicht entweder oder. Und auch wenn du vielleicht Christen kennst, die irgendwie sagen, Wissenschaft ist böse, keine Ahnung was, hey, das ist nicht wahr, sondern das ist wichtig, dass wir beides Hand in Hand gehen, so, ja, dass wir mit den Erkenntnissen der Wissenschaft umgehen lernen, letzten Endes. Und ich sag euch ganz ehrlich, es muss immer zu Gott führen. Und wenn etwas Gott widerspricht, dann bin ich vorsichtig. Aber okay. Gott steht im Zentrum und eben nicht der Mensch. Wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind seine Idee und wir sind sein Gedanke. Deswegen gilt auch, was er sagt. Wenn wir ihm gehören und sagen, Gott, du bist mein Herr, dann geht es darum, was willst du von mir? Dann geht's weniger um mein Ich. Wir wollen eben das tun, was er von uns möchte. Wir wollen ihm dienen und ihm Raum geben. Wenn mein Ich im Zentrum steht, werden die Folgen für unsere Gesellschaft nicht gut sein. Und damit spreche ich also nicht nur von mir selber. Das wäre ja auch wieder zu groß so, sondern von jeder für sich an diesem Punkt wäre zu sagen, mein Ich steht im Zentrum. Wären wir in einer total egozentrischen, egoistischen Welt unterwegs. Und die Folgen davon wären letzten Endes, dass es nur darum geht, dass es um meine Vorteile geht, um mein Gewinn aus einer Beziehung vielleicht geht oder um mein Status geht. Was wäre, wenn alle so denken? Wir würden in einer Welt voller Einzelgänger leben und nur aus Berechnung Beziehungen bauen. Meine Frau erzählte mir vor kurzem, sie hatte was gehört darüber, über den Satanismus und dass da diese Denke ebenfalls vorhanden ist. Dieses Ich steht im Zentrum. Das ist Wahnsinn. Was letzten Endes deswegen im Zentrum des Satanismus steht, weil man sagt, wenn das Ich im Zentrum steht und es nur noch um mich selber geht, wird irgendwann mal das Mitgefühl und die Barmherzigkeit aussterben. Weil da müssen wir an andere denken. Paulus sagt im Römerbrief Folgendes. Er sagt, im Römer 6, Vers 6, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, wie er sagt, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. So, es geht darum, dass mein Ich mit Jesus am Kreuz gestorben ist. Dass mein Ego letzten Endes dort am Kreuz mithängt, dass ich das auf ihn geworfen habe und ihm sage, es geht nur um das, was du willst. Und dann steht hier als Folge, dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Und ich auch da zitiere ich gerne meine Frau wieder, ich habe sie sehr lieb, ihr merkt das, die immer sagt, das Gegenteil von Hass ist nicht das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Egoismus. Und da ist so viel dran, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken. Der alte Mensch muss also sterben mit Christus und dann stehen wir mit Christus wieder auf. Das heißt, wir legen unsere sündhafte Natur ab und stehen wieder auf mit Jesus als unseren Herrn. Wir müssen unser Leben niederlegen und das Leben, was Jesus von uns will, um ein erfülltes Leben zu haben. Davon bin ich überzeugt. Weil Jesus weiß, was gut für uns ist und weil Jesus weiß, was gut für die Menschen in unserem Umfeld ist. Da heißt es zu sagen, okay, ich lege es nieder und sage, Jesus, du regierst. Und Jesus geht es tatsächlich um uns. Er will keine Tyrannei anfangen oder irgendetwas, sondern es geht ihm um uns. Es geht ihm um unser Wohl. Es geht ihm darum, dass wir in das hineinkommen, was er für uns sieht. Darum geht es Jesus. Das ist der Gewinn dessen, dass wir sagen, ich lege mein Ego weg und setze Jesus ins Zentrum. Ich lege das weg, was nur mich meint, was nur meine Vorteile sind und setze Jesus ins Zentrum. Und das Tolle daran ist, wir haben auch etwas davon. Es ist nicht so, dass wir nur erschaffen wurden dazu, nur zu geben, sondern wir sind auch erschaffen worden, um zu empfangen. Und das Ding ist halt, wir haben uns gerade vorgestellt, was wäre, wenn bei jedem Menschen das Ego im Zentrum stehen würde? Wir glauben, dass es dann ein bisschen, dass die Menschen sich entfremden, abkapseln, keine Ahnung was, ja? Barmherzigkeit verschwindet und so weiter. Das würde sein. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen würden, dass wir in diesem Denken unterwegs sind, es geht darum, was Jesus in meinem Leben will. Und alle Menschen würden das leben. Alle Menschen würden sagen, es geht nicht um mein Ego, es geht um das, dass ich Jesus so widerspiegel, wie er ist. Was wäre dann? Ich sag euch, was dann wäre. Wir hätten nicht nur, dass wir geben, sondern wir würden empfangen. Weil mein Nächster genauso denkt wie ich. Und das ist gesund, dass man aneinander denkt, dass man füreinander sorgt, dass man füreinander betet, dass man schaut, wie geht's meinem Nächsten überhaupt. Das ist total wichtig. Der Schlüssel zu einem Leben mit Jesus, welches auch noch effektiv ist und attraktiv für Leute ist, die in unserem Umfeld sind, ist letzten Endes, dass wir vor Gott in die Selbstreflexion gehen und wie David beten, Herr, erforsche mich. Schau mal auf Herz und Nieren, ob ich es wirklich ernst meine mit dir. Da an dem Punkt zu kommen und zu sagen, okay, Gott, Nimm mein Leben. Wir haben unsere Bibel und da steht einiges drin, was uns betrifft. Lass uns unser Leben damit vergleichen, was da steht. Und lass uns mal eine Bilanz ziehen und sagen, okay, lebe ich das, was Jesus von mir will? Und ich weiß eines. Ich, wenn ich das lesen werde, werde merken, ich bin nicht perfekt. Ich werde merken, ich brauche noch viel mehr Jesus in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ja, ich weiß es nicht, ob du das liest und denkst, läuft. Alles klar. Kann ich alles. Perfekt. So, ne? Dann kommst du an den Punkt Demut und merkst vielleicht ja dann doch nicht. So, ne? Keine Ahnung. Wir merken auf jeden Fall, dass wir es ohne Gottes Kraft nicht schaffen werden. Wir merken, dass wir an diesen Punkt kommen, ich werde es aus eigener Kraft nicht schaffen, komplett nach dem Willen Gottes zu leben. An diesen Punkt werden wir kommen. Und dann werden wir aber gleichzeitig von der Gnade Gottes lesen, die uns befähigt, die da ist, die uns wieder aufhilft, wenn wir mal fallen. Lass es zu, dein Leben zu durchleuchten von Gott. Und schau mal, hey, wo sind vielleicht noch Punkte, wo ich egoistisch bin? Wo sind vielleicht noch Punkte, wo es mir mehr um mich geht, als um die Sache Jesu? Okay. Ich muss mich verändern lassen. Sünde fängt letzten Endes nicht mit der Tat an oder mit der Aussage, die man trifft, sondern Sünde beginnt mit einem Gedanken, der nicht gefangen genommen wurde. Und das ist diese Sache, an die Paulus hier kommt. Wir verstehen, die Denkweise, das Ego im Mittelpunkt wird immer dazu führen, dass wir nur unseren eigenen Weg schauen. Ganz ehrlich, Ellbogengesellschaft ist eine Folge davon. Das ist aber nicht das, was Jesus sieht. Ja? Jesus sieht, dass man sich einander hilft, dass man sich einander nach vorne bringt, dass man sich einander anfeuert. Das ist das, was er sieht. Aber es fängt in den Gedanken an. Es fängt mit einem klitzekleinen Gedanken an. Und wenn wir diesen klitzekleinen Gedanken manchmal nicht nehmen und gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi, was letzten Endes heißt, hey Jesus mit hineinzunehmen, zu ihm zu gehen und zu sagen, hey, hier ist ein Gedanke, den will ich nicht haben. So, hilf mir damit klarzukommen. So, dann fangen wir an, den gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Christi. Zu sagen, okay, es ist nicht gut, an etwas zu denken, das vielleicht schädigend ist. Ja, Sünde beginnt immer im Kopf. So, unser Fehlverhalten beginnt in unserem Kopf. Es beginnt nirgendwo anders, es beginnt in unseren Gedanken. Und wenn wir es zulassen, dass es größer wird, dann haben wir ein Problem. Dann wird auch der Schaden größer. Wir müssen also anfangen, uns mit Wort Gottes zu füllen, mit dem, was er gesagt hat, dass wenn wir sein Wort lesen, es nicht nur lesen, sondern aufnehmen und die Aussagen in unseren Gedanken bewegen. Das ist ein Schlüssel. In der Selbstreflexion merkst du, dass du ohne Jesus keine Chance hast und im Wort merkst du, dass Kraft da ist und dass es Einfluss nimmt auf dein Leben, dass diese Worte Jesu dich bereichern werden. Das heißt, fülle deine Gedanken damit. Und jetzt übrigens, dieser wichtige Gedanke, ich habe euch vorhin ein Wort gesagt, das ihr euch merken sollt, nämlich das Wort Logos, was die Philosophen genommen haben, um die Erkenntnis, ne, des Seins, des Menschen im Zentrum und so weiter, haben sie dafür benutzt. Jetzt ist das Interessante, Logos heißt letzten Endes Wort. Ja. So. Und über Jesus heißt es in der Bibel, wenn man ins Griechische hineinschaut, in das Altgriechische hineinschaut, dass Jesus das Logos ist. Ja. Er ist dieses Wort. So. Wozu kommen wir an diesen Punkt? Wir merken auf einmal diese hellenistische, so nennt man das Griechische, hellenistische Denkweise. Dass diese Erkenntnis, diese Logos so wichtig ist für jemanden, kommt Jesus und er sagt, er ist dieses Logos. Er ist das Wort. Er ist derjenige, der lebendig in uns werden will, der uns hineinführen möchte in ein Leben in Fülle mit ihm. Das ist das, was er möchte. Das heißt also, es wird ersetzt. Eine Denkweise, da sind wir genau an diesem Kern, eine Denkweise, die letzten Endes Menschen dazu geführt hat, im Egoismus zu leben, mit der wir heute noch zu tun haben, mit der wir heute noch rumkämpfen, dessen Denkweisen uns eigentlich sehr vertraut sind, wir vielleicht aber nicht die Wurzel wissen, wird ersetzt durch etwas, wo Gott sagt, er schickt das Logos Jesus, sein lebendiges Wort, derjenige, der das Wort Gottes ist, den schickt er auf diese Welt. Und diese Denkweise über Jesus ist wie ein Update, wie ein Antivirus-Programm, was wir in unserem Kopf einsetzen und sagen, okay, diese Worte Jesu sind mir so wichtig, sie ersetzen diese Denkweise, die mich ins Zentrum gesetzt haben und setzt Jesus ins Zentrum und dadurch haben alle etwas. Das fand ich mega, mega inspirierend, diesen Gedanken. Und ich hoffe, du auch. Wir brauchen ein neues Denken, ja? Ein Denken von Gottes Geist erfüllt, welches den Willen Gottes über unseren eigenen stellt. Gottes Wille ist, dass Menschen geliebt werden, dass Menschen respektiert werden und dass einer den Nächsten liebt wie sich selbst. Das ist das, was er möchte. Ich war gestern mit Nathalie in Bochum unterwegs und wir hatten eigentlich einen Straßeneinsatz, wir waren da nur zu zweit, war nett, so, und Nathalie hatte morgens den Eindruck, so, sie leitet, hat das geleitet, diesen Part, und hatte morgens den Eindruck, ich habe so das Gefühl, ey, ich soll eine Vase mitnehmen und eine Blume kaufen und das einem geben, der da auf der Straße sitzt und bettelt. So, das war so der Gedanke, den sie hatte. Und wir kamen dahin und wir hatten Gespräche mit einigen dieser Leute und sie hat auch jemanden diese Blume gegeben und hat ihnen dann noch dazu gesagt, mir ist es so wichtig, dass du verstehst, dass du eine Würde hast. Dass du als Mensch eine Würde hast. Hat sie den Leuten zugesprochen. Und diese Leute, die da saßen, haben gesagt letzten Endes, das vergisst man hier so leicht, dass ich eine Würde habe. So, und sie sprach diese Erinnerung Gottes hinein. Etwas, was völlig losgelöst ist von Leistungsdenken, was völlig losgelöst ist, ja, von diesem, du musst mir etwas geben, damit ich dir etwas geben kann, was den Egoismus killt. Und es ist etwas, was Menschen berührt, wenn wir wirklich mit diesem Herzen unterwegs sind. Wir wollen Menschen etwas Gutes tun. Wir möchten sie lieben, so wie Jesus sie liebt. Sie haben eine Würde. Es ist so eine destruktive Denkweise in den Menschen in unserer Welt unterwegs. Hey, es fällt auf, wenn wir anders sind. Also lasst uns in diesem Punkt anders sein. Selbstlos in einem gesunden Grad. In einem gesunden Grad. Man kann es auch übertreiben. So, wie immer. So, ne? Aber wirklich zu sagen, okay, ich will das Herz Jesu widerspiegeln. Das so voller Liebe für meine Mitmenschen ist. Ob ich jetzt was davon habe oder nicht, ist egal. Aber es geht mir darum, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen. All das werden wir nur dann erleben, wenn wir bereit sind, unser Ego mit ans Kreuz zu geben. Und ich glaube, das ist eine Sache, das schleicht sich immer wieder ein. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Weil es will sich einschleichen. Fängt mit einem Gedanken manchmal an oder wie auch immer. Und wir müssen unser Leben unter die Lupe nehmen und sagen, okay, Gott, verändere du mein Denken. Verändere du mein Denken und meine Sicht auf meine Mitmenschen. Dass ich da dein göttliches Update bekomme. Das von dir bekomme, was ich brauche, um Menschen so zu sehen, wie du sie siehst. Nimm dein Denken unter die Lupe. Was denkst du und warum denkst du es? Mache dir Gedanken darüber und nimm den Heiligen Geist damit rein, dass er dir da auch die Augen öffnet und dass du da wirklich einen klaren Blick hast auf dein Leben. Bitte ihn dir, deine blinden Flecken zu zeigen, die vielleicht da sind, die dir vielleicht selber nicht bewusst sind im ersten Moment. Ich glaube nicht mal, dass es jeder böse meint. Auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass uns manchmal nicht bewusst ist, wo wir dann vielleicht doch die falsche Abbiegung genommen haben. Lass uns diese Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Ja? Lass uns darin geübt sein, da wirklich drüber nachzudenken und zu sagen, okay, dieser Gedanke, den ich jetzt habe, der ist destruktiv. Jesus, verändere diesen Gedanken, verändere mich darin, ihn damit hineinzunehmen. Das ist eine Übung, die müssen wir machen. Letzten Endes, ja, unser Denken ersetzen durch das, was Gott sagt. So, was sagst du dazu, Gott? Was ist hier? Und ich weiß, das kostet einiges und was es vor allem kostet, ist Stolz, aber es ist auf jeden Fall etwas, was wir, wenn wir es leben und wenn wir es verinnerlichen, nicht nur wir haben was davon, unsere Mitmenschen haben was davon. Jawohl, ich möchte nochmal beten und dann werden wir noch ein Lied zusammen singen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der uns zeigt, wie es ist, nicht egoistisch zu sein, sondern der uns zeigt, wie es ist, sein Leben zu geben. Und Jesus, ich möchte dich bitten, Jesus Herr, dass du uns das zeigst, wo unser Herz vielleicht noch etwas hat, was nicht okay ist. wo unser Denken irgendwo verkehrt ist, Jesus. Herr, zeig du uns das. Jesus, wir wollen beten, dass du da Wahrheit hineinsprichst, Herr. Dass deine Worte in uns lebendig werden, Herr, und dass wir auch dir in diesem Punkt dir ähnlicher werden. Jesus, ich danke dir dafür, Herr, dass du an unserem Leben arbeitest, dass du uns erfüllen möchtest, dass du uns immer weiter und weiter bilden möchtest, Jesus, Herr. Herr, es geht dir nicht um Perfektion, dafür danke ich dir auch, sondern es geht dir darum, Jesus, Herr, dass wir auf dem Weg sind. Und ich möchte beten, Herr, dass du uns das zeigst, Herr, wo wir lernen dürfen, wo wir dazu lernen dürfen und wo wir wachsen dürfen. Jesus, du bist gut. Und das ist eine Wahrheit und genau das wollen wir glauben. Dass du gut bist und dass deine Gedanken und deine Worte für uns lebensspendend sind. Danke, Jesus. Amen.